Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einem Podcast von der Dolomitenstadt. Heute am Mikrofon Gerhard Birkner. Und bei mir ist ein ganz spezieller Gast, den ich sehr herzlich begrüße, der Martin Stuchtei. Hallo Martin,
servus. Grüß dich, Gerhard.
Der Martin Stuchtei ist ein Mann mit ganz außergewöhnlichen Talenten und Betätigungsfeldern. Er hat in Deutschland und in England studiert, war Geologe in Afrika, hat im Führungsteam der globalen Beratungsfirma McKinsey gearbeitet, hat Regierungen und Konzerne mit seiner eigenen Consulting-Firma SystemIQ beraten, ist Professor für Ressourcenmanagement an der Uni in Innsbruck und Gründer der Land Banking Group, über die wir heute noch sprechen werden. Ganz ein interessantes Projekt. Der Martin ist so eine Art Guru der Kreislaufwirtschaft. Er hat ein vielbeachtetes Buch geschrieben mit dem Titel A Good Disruption. Und es verbindet ihn auch etwas mit Osttirol. Die Familie Stuchtei, die 8 Köpfe zählt, hat vor Jahren den Kohlreiderhof in Anras gekauft und verbringt auch immer wieder Zeit in Osttirol. Und auch darüber werden wir noch sprechen. Martin, ich habe in der Recherche vorher, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, in einem deutschen Wirtschaftsmagazin den Satz von dir gefunden: Es ist zu spät, um Pessimist zu sein. Mit dem würde ich gerne einsteigen. Was meinst du damit?
Gut, erstmal müssen wir Realisten sein und sehen, wo wir gerade stehen, als Gesellschaften, in den Ländern, in denen wir leben, weltweit, um dann sehr schnell zu erkennen, wir haben im Augenblick Herausforderungen, die in dieser Form wenige Generationen vor uns gehabt haben. Und die sind so allumfänglich und so unausweichlich, dass wir uns deren annehmen müssen. Und das kann man nur mit einer inneren Haltung der Machbarkeit, mit einer inneren Haltung der Wünschbarkeit, das muss man machen mit Mut und auch mit Zuversicht. Und deswegen können wir uns Pessimismus überhaupt nicht erlauben, sondern wir sollten uns gesellschaftlich wieder zu Optimisten machen. Es gab geschichtliche Phasen, in denen waren wir das. Und da haben wir dann auch viel hingekriegt. Ich glaube, es würde uns als Gesellschaft gut tun, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Im Augenblick sind wir irgendwo verortet zwischen einem Pessimismus, vielleicht aber eher noch einem Nihilismus, dass uns diese großen quälenden Fragen so drücken, dass wir ihnen eigentlich aus dem Weg gehen und uns aufs Kleine werfen. Ich glaube, wir sollten überzeugte Optimisten oder wir sollten widerborstige Optimisten sein.
Jetzt ist es so, dass der von dir angesprochene Pessimismus ja einen Ursprung hat, den man natürlich auch ansprechen und adressieren muss. Das ist auch aus deiner Sicht, das weiß ich aus deinen Interviews und so weiter, das ist natürlich die ganz große Krise unserer Zeit und unserer Gesellschaft, und das ist eigentlich die Klimakrise beziehungsweise diese Umweltapokalypse, die auf uns zuzurasen droht. Ja, da ist eigentlich Pessimismus schon ein Gefühl, das verständlich ist. Und wenn man Optimist bleiben möchte vor diesem Hintergrund, dann braucht man natürlich dafür auch Gründe. Ja. Und du bist eigentlich jemand, vielleicht einer der wenigen Menschen, die ich kenne, der immer wieder versucht, irgendwie diesen Punkt zu finden, wo man sozusagen den Hebel ansetzen könnte, um dann doch noch das Ruder herumzureißen. Und da würde mich interessieren, was ist der Urgrund für deinen Optimismus, dass wir es alle miteinander schaffen können, jetzt auch vor dem Hintergrund wissenschaftlich belegter Daten und Fakten, die nicht sonderlich optimistisch stimmen, ja, noch einmal wirklich die Welt buchstäblich auf Kurs zu bringen?
Ich habe das Glück gehabt, dass sich in meinem Leben Dinge immer gut gefügt haben. Und den Glauben will ich auch behalten, dass sich für uns alle die Dinge immer wieder gut fügen werden. Neulich haben mich eine Gruppe von Studenten gefragt, wie ich denn eigentlich an den unterschiedlichen Wegstationen meines Lebens Entscheidungen getroffen habe, um dann halt an in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, wie du es genannt hast, zu landen. Und eigentlich war das so gar nicht. Unsere Kinder, du hast das ja netterweise auch schon gesagt, wir haben 6 Kinder, die haben eine Holzente. Die hat 4 Räder und ein Lenkrad. Und nach dem 2. Kind war das Lenkrad kaputt. Und die nächsten 4 Kinder saßen trotzdem immer auf dieser Holzente und haben gelenkt und haben gedacht, sie würden lenken. In Wirklichkeit sind sie in die Richtung gefahren, in die man sie geschubst hat. So ein bisschen fühlt sich auch mein eigenes Leben so. Insofern, ich habe einfach das Glück gehabt, mit einem großen Reservoir an Grundvertrauen ausgestattet zu sein, dass die Dinge sich fügen. Und wir sind natürlich auch beide Teil einer Generation, einer goldenen Generation, bei der die Dinge immer nur sich zum Guten gewendet haben. Wir sind die Nutznießer oder diejenigen, die ihr Leben unter dem europäischen Friedensprojekt verbracht haben. Es hat immer nur mehr materiellen Wohlstand gegeben. Und wir sind von dieser Idee geleitet worden, dass sich alles dass alles besser wird. Multilateralismus, dass sich Wissen durchsetzt, dass wir zunehmend in einen internationalen Dialog treten, dass die Geschlechtergerechtigkeit besser wird. Wir hatten also diese Hoffnung und ich weigere mich, diese Hoffnung aufzugeben.
Aber es ist doch so, dass unsere Hoffnung, also auch diese Hoffnung der goldenen Generation, der Boomer, wie sie heute heißen, immer gegründet war auf ein Weltbild, das im Wesentlichen, ich sage jetzt einmal, westliche Prägung hatte. Man sagt, ja, okay, die Demokratie wird sich durchsetzen, dann wird sich natürlich unsere Form des Wirtschaftens durchsetzen. Wachstum ist ein Parameter, den wir kontinuierlich weiterverfolgen können. Und irgendwie entsteht aber dann doch der Eindruck, also ich selber habe den ganz stark, dass wir auf diesem Weg, der natürlich manchmal holprig war und immer wieder einmal zurückgeführt und sagt, okay, und jetzt geht es wieder weiter, ja, dass wir trotzdem immer Verbraucher waren im Sinn des Wortes. Ja. Wir haben einfach den Planeten aufgebraucht und haben jetzt in dem zentralen Punkt unseres Lebens und Überlebens eigentlich die Ressourcen vernichtet oder verbraucht. Und dort stellt sich dann schon die Frage, ja, ob das nicht jetzt eine andere Qualität von Krise ist, als das, was wir bisher gekannt haben.
Ich glaube, es gibt im Augenblick auf dem Markt der Interpretationsangebote 2 unterschiedliche. Das eine ist nach wie vor das gängigere, das sich auch nach wie vor gut verkauft. Das ist diese Idee, Steven Pinker schreibt darüber, Hans Rosling schreibt darüber, Andrew McAfee schreibt darüber, dass wir eigentlich seit dem Beginn der Aufklärung auf einem einzigen Aszendenten reiten, der eigentlich die Lebensbedingungen, the state of the human condition, ständig nur verbessert. Lebensalter, materielle Ausstattung, Gesundheit, Frieden, alles das verbessert sich. Und dann erkennen wir, dass es mittlerweile natürlich eine massive ökologische Herausforderung gibt. Aber auch da wird prophezeit, dass sich auch dieses Problem Stück für Stück lösen lässt, so wie alle anderen Probleme ja eben auch. Es gibt, glaube ich, einen radikalen Gegenentwurf, und den sprichst du, glaube ich, an, dass wir alles das, was wir seitdem erlebt haben, nämlich jetzt in der Sprache der Ökonomen ausgedrückt, nämlich unser produziertes und Finanzkapital hat sich vermehrt, unser Humankapital hat sich vermehrt, unser Sozialkapital hat sich vermehrt. Und die Tatsache, dass das jetzt über 200 Jahre seit Beginn der industriellen Revolution möglich war, ist damit zu begründen, dass wir in dieser ganzen Zeit Naturkapital verbraucht haben und die Bank ist jetzt leer. Erstmalig ist die Bank leer und wir merken es. Bisher haben unsere planetarischen, unsere Erdsysteme diesen Raubbau abgefedert. Nun tun sie es nicht mehr. Wir leben im Jahr 2023. Wir haben 419 parts per million, so nennt die Wissenschaft das. Kohlendioxid in der Luft. Wir erleben gerade von Norwegen, den Lofoten, wo ich gerade herkomme, bis nach Afrika, wo viele unserer Projekte stattfinden, bis nach Osttirol, merken wir, dass die planetarischen Reserven verbraucht sind. Und das führt schon dazu, einen Schritt zurück zu machen und sagen, in welcher Situation befinden wir uns eigentlich? Du hast das auch angesprochen. Ich habe meine berufliche Laufbahn als Geologe begonnen. Geologie ist ein interessantes Fach, allerdings es passiert super wenig. Es ist also ein sehr, sehr langsames Geschäft. Millionen Jahre lang passiert gar nichts. Und wenn mal was Größeres passiert, dann nennt man das einen State Shift. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben einen State Shift erlebe. Was wir gerade in Bezug auf das Klima erleben, ist eine 2, vielleicht schon eine 3 oder 5 Millionen Jahre Singularität. Und was wir weniger diskutiert im Bereich der Biodiversität und des Artenschwunds erleben, ist eine 50 Millionen Jahres Singularität. Das ist eine Größenordnung, die ist so groß, dass es uns schwerfällt, die gedanklich einzuordnen und Abwägungsprozesse mit den alltäglichen, eingeschliffenen Entscheidungen zu treffen, die dieser Herausforderung gerecht werden. Es ist quasi der perfekte Hack für das menschliche Gehirn, für das Kahnemannsche Gehirn, wenn man die Bücher von Daniel Kahneman gerne liest. So, und da stehen wir jetzt und wir sind auf der einen Seite verängstigt, weil wir merken, es stimmt etwas nicht mehr. Das merkt jeder, das merken die Fischer auf den Lofoten, das merken die Maasai in Afrika, das merken aber, glaube ich, auch die Waldbauern in Osttirol. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch massive existenzielle Verlustängste, weil wir können uns ein alternatives Lebensmodell nicht vorstellen. Wir wissen, dass alles das, was wir als Spezies je erlebt haben, hat unter besseren klimatischen Bedingungen stattgefunden als die, die wir heute haben. Wir haben, uns gibt es als Spezies seit 200.000 Jahren, Entschuldigung. Das war das Quartär. In dem Quartär hatten wir Temperaturschwankungen von ungefähr 0,5 Grad nach oben und nach unten. Also all die Geschichten, die wir kennen, wie der König von Schweden nach Dänemark übers Eis angegriffen hat, wie der Süden von Grönland begrünt war, alles das hat in einem viel, viel engeren Temperaturkorridor stattgefunden, als der Korridor, den wir jetzt zu verlassen im Begriff sind. Und insbesondere verlassen wir einen Korridor, der sich in den letzten 10.000 Jahren gebildet hat, das sogenannte Holozän, Ende der letzten Eiszeit, als die großen Gletscher die Alpen verlassen haben. Seitdem sind die Erdsysteme ganz ungewöhnlich stabil. Das ist die Wiege unserer Zivilisation. Das sind die Pyramiden, das sind die Kathedralen, das sind die Hauptverwaltungen, das ist das Internet, das ist die künstliche Intelligenz. Das ist der Augenblick, in dem wir als Neandertaler aufgehört oder als im Neolithikum begonnen haben, sesshaft zu werden und all die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen aufgebaut haben, die wir heute haben. Wir können uns ein Leben außerhalb dieses Corridor of Life, dieses engen Korridors, nicht vorstellen, weil wir ihn als Spezies nicht erlebt haben. Insbesondere wissen wir, dass es einen 2-Grad-Korridor gibt, der das letzte Mal vor 3 Millionen Jahren verlassen worden ist und dort zu Lebensverhältnissen geführt haben, die nicht nur für uns als Zivilisation, sondern auch für viele Spezies auf der Erde deutlich schwierigere Lebensumstände liefern würden. Und wir sind im Augenblick nicht nur im Begriff 1,5 Grad zu verlassen, das werden wir wahrscheinlich schon weltweit im nächsten Jahr tun. Wir sind ganz klar in Richtung 2 Grad, wahrscheinlich in Richtung 2,7 Grad, vielleicht auch in eine wärmere Welt unterwegs. So, und wir haben jetzt, das lässt sich technologisch begründen, das lässt sich politisch begründen, das lässt sich soziologisch begründen, glaube ich, das letzte Mal an einem Punkt, wo wir dieses Schicksal abwenden können. Und in der Vergangenheit gibt es viele Beispiele, wie wir als Gesellschaften solche Druckpunkte am Schluss doch wahrgenommen und zu unserem eigenen Besten genutzt haben. Und das ist diese Hoffnung, an der ich mich festhalte. Und das zwingt mich halt oder das verbietet mir vielmehr, ein Pessimist zu sein. Aber wir müssen diese Chance auch nutzen. Und im Augenblick fällt es uns schwer. Wir scheinen im Augenblick als Gesellschaft, und da waren wir vor 3-5 Jahren, auch als wir uns das erste Mal sprachen, vielleicht schon einen Schritt weiter, dass wir geglaubt haben, diese Veränderung wäre aus der Mitte der Gesellschaft heraus leistbar. Das hätte eine Abstrahlkraft, eine positive Vision, wo wir sagen, dahinter wollen wir uns alle stellen. Im Augenblick sehen wir als Gesellschaft viel stärker zerrupft und fragmentiert aus und polarisiert und zerstritten aus, um so ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.
Ich habe eigentlich genau auf dieses Statement gehofft, weil du jetzt sehr meisterlich eigentlich das Ausmaß des Dramas geschildert hast. Das ist ja wirklich etwas, was wir nicht nur alle nicht kennen, sondern eben auch nicht begreifen können in der großen Mehrheit, würde ich jetzt einmal sagen. Und selbst wenn es einige begreifen würden, müssten sie es erst kommunizieren können, also so erzählen, dass es global begriffen wird, ja. Mir fällt dieser Blockbuster mit Leonardo DiCaprio ein, Don't Look Up, ja. Also ein Kinofilm, wo ein Meteorit auf die Erde zu rast und sie ganz sicher treffen wird. Und das Einzige, was als Reaktion allen einfällt, ist eben nicht nach oben zu schauen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das, was gerade passiert, nicht nur in den kleiner werdenden Klimaleugnerkreisen, also Klimawandel leugnen ist ja eigentlich mittlerweile out, das passiert ja nur noch selten. Also es gibt schon so Gruppen, aber mein Eindruck ist, dass auch die Menschen, die den Ernst der Situation durchaus ahnen, ja, einfach keine Chance haben, sich ein Modell vorzustellen, das da noch irgendwie was einfangen könnte, auch deshalb, weil wir halt mal in einer globalisierten Welt wohnen, die von ganz unterschiedlichen Bedingungen abhängt, weil wir eine, sagen wir jetzt einmal, sehr stark gewinnorientierte kapitalistische Wirtschaftsform als Treiber haben, weil wir mittlerweile mit Aggressionen zu kämpfen haben, mit neuen Krisen, die geopolitischer Natur sind, und weil wir zunehmend das Gefühl haben, dass die Politik als Gestaltungsfaktor eher schwächer als stärker wird und dass es auch keinen globalen Common Sense gibt. Ja, also die Lösung müsste ja eigentlich global funktionieren. Es müssten sich alle zusammensetzen, irgendwie in einer großen UNO-Hauptversammlung und irgendwas machen. Und man hat eigentlich immer das Gefühl, da gibt es nicht einmal mehr Instanzen dafür. Geschweige denn jemanden, der Kraft genug hätte, um so einen Systemwandel herbeizuführen. Nochmal, ohne dass wir darüber geredet hätten, wie dieser Systemwandel ausschauen soll. Ja. Aber alle, also auch die Klimaforscher, sagen eigentlich alle, wir werden es nicht schaffen, mit ein bisschen Elektrifizierung und, keine Ahnung, ein paar CO2-Bepreisungen auf niedrigem Niveau und ein bisschen weniger Fleisch essen. Ja. Also wäre meine nächste Frage zunächst einmal, wo müssten wir hinsteuern? Was könnte wirklich die Lösung sein, mal gesetzt den Fall, alle begreifen es und ziehen an einem Strang? Was ist deine Idee, was könnten wir tun, um noch schnell genug zumindest in eine halbwegs sichere Zone zu segeln?
Ich kenne den Film Don't Look Up, ich habe den gesehen, schwere Kost. Guter Film, sehr, sehr schwere Kost. Ich habe ihn gesehen zusammen mit dem Produzenten selber, der uns dann danach stundenlang berichtet hat, warum man überhaupt diesen Stoff so gewählt hat, warum man nicht über den Klimawandel gesprochen hat, sondern praktisch einen Vergleich, eine Analogie zu einem Asteroideneinschlag gewählt hat, weil Klimawandel per se überhaupt gar keine offene Erwägung mehr zulässt, sondern sofort politisiert wird. Der Vergleich ist, glaube ich, sehr, sehr gut gewählt. Aber es gibt einen Unterschied. Ein Asteroid, der auf uns zurast, ist wahrscheinlich, auch wenn das im Film etwas anders angegangen wird. Eine nicht vermeidbare Katastrophe, das liegt außerhalb der Möglichkeiten von uns Menschen. Beim Klimawandel ist das anders. Der Klimawandel lässt sich nach wie vor aufhalten und in was Gutes drehen, weil es die Summe von individuellen Entscheidungen von 8 Milliarden Menschen ist. Das haben wir in der Hand. So, und da sitzen wir, glaube ich, gerade auf dem Zaun. Wir sitzen da an einem Punkt, wo ich zwei unterschiedliche Zukünfte malen kann. Die eine ist eine, wo wir genau dieses Thema nutzen, als Gesellschaft wieder zusammenzukommen. USA, Zweiter Weltkrieg, damals durfte keiner Auto fahren. Jedem wurde gesagt, das ist für die Jungs in Europa. Keiner durfte Fleisch essen. Es wurde sofort gesagt, das ist für die Jungs in Europa. 39% des amerikanischen Bruttosozialprodukts in dieser Phase wurde für die Verteidigung eingesetzt, weil man sich als Gesellschaft einig war, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als Hitler-Deutschland zu besiegen. So, man kann sich eine Welt vorstellen, in der wir auch international wieder beginnen, stärker zusammenzuarbeiten und ein Thema haben, über das wir reden können, was uns hilft, halt über Regionalkonflikte, Einflusssphären hinweg wieder ins Gespräch zu kommen. Man kann eine Welt malen, in der wir sagen, das ist doch eigentlich die Lösung für all diese wirtschaftlichen Abflachungstendenzen, indem wir hier praktisch völlig neue Infrastrukturen, Technologien entwickeln und auf die Art und Weise einen enormen Innovationsschub. Man kann sagen, das ist doch die Möglichkeit, auch endlich wieder Generationen zusammenzubringen, weil jeder kann sich darauf einigen, dass halt ein lebenswerter Planet doch eigentlich was Wünschenswertes ist. Man kann auf die Art und Weise auch Koalitionen innerhalb der von Generationen über unterschiedliche Geografien hinweg erzeugen und damit einfach gemeinschaftliches Handeln schaffen. So alles das kann man beschreiben, wo man sagt, das ist doch eigentlich der Augenblick, in dem also eine Kraft, ein politischer Moment, in dem wir als Menschheit zeigen, dass wir nicht nur individuell als Sippe, als Länder, als politischer Block, sondern erstmalig halt auch weltweit zusammenzuarbeiten. Und es ist ja interessant, dass diese großen multilateralen Durchbrüche aus dem Bereich der Umwelt kommen. Es gab Paris, es gab Montreal, wo im letzten November, und die Nacht werde ich nie vergessen, ein weltweites Biodiversitätsabkommen geschlossen worden ist. Es hat vor einigen Monaten ein Abkommen gegeben über den teilweisen Schutz der Hochsee. Also es hat das Montrealer Abkommen vor vielen Jahren schon gegeben, wo es um den Schutz der Ozonschicht ging. Also wir könnten ja sagen, vielleicht ist das Thema, auf das wir alle gewartet haben. Aber man kann natürlich auch das Bild einer Zukunft malen, indem wir aus einer Handlungsfähigkeit oder herausfallen quasi in eine Todesspirale der Handlungsunfähigkeit geraten, weil Räume enger werden, Egoismen größer werden, nationale Interessen größer werden, einfach Systeme nicht mehr funktionieren, zum Teil sogar physisch, Wertschöpfungsketten, Energiesysteme und auf die Art und Weise wirklich in ein Klima-Mad Max herausgehen. Aber die Entscheidung liegt nach wie vor bei uns. So, und wir sind moralische Wesen. Wir können nicht sagen, das ist uns egal. Wir können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Die Hälfte des Klimagasausstoßes ist in einer Zeit entstanden, in der wir wissenschaftlich und in der Öffentlichkeit alles über den Klimawandel wussten. Das ist jetzt ein Test. Und am Schluss reicht es da auch nicht, auf andere zu zeigen, sondern da ist auch jeder individuell gefordert.
Jetzt ist es aber so, dass die Komplexität dieses Problems so dermaßen groß ist, ja, dass man bei dem Versuch, es sozusagen herunterzubrechen auf pragmatische Einzelhandlungen, ja, schon irgendwie ganz irr wird. Also ich meine, jeder denkt vielleicht auch manchmal selber drüber nach und sagt, was könnte ich tun, was wirklich Impact hat. Ja. Natürlich gibt es dann dieses Argument, ja, wir müssen eben alle weniger Fleisch essen, alle weniger Auto fahren, alle weniger fliegen. Ja. Aber man wird das Gefühl nicht los, mit solchen beim kleinen Mann von unten nach oben beginnenden kollektiven Erkenntnissen werden wir jetzt nicht wirklich den großen Sprung machen. Wo müsste die Staatengemeinschaft, wo müsste die globale Wirtschaft sofort ansetzen, um einen wirklich großen Schritt voranzukommen? Wenn man weiß, wie schwierig selbst kleinste politische Entscheidungen auf Landesebene, auf Gemeindeebene, dann reden wir noch nicht über die Bundesebene, über all diese alle vier Jahre wiederkehrenden lustigen Diskussionen vor Wahlen, die eigentlich alle um Themen gehen, die überhaupt keinen Sinn und keine Wichtigkeit haben, ja, dann weiß man, dass in Amerika gewählt wird nächstes Jahr und man ahnt auch, was das für Schlacht werden wird, mit was für Blödsinn da aufgetischt werden wird. Wir kennen die Krise jetzt und die Aggression in der Ukraine. Für mich ist eigentlich das, was wirklich fehlt, der gemeinsame große Plan, wo man sagt, Schritt A, Schritt B, Schritt C. Und da müssen wir jetzt hin. Ja. Und ich spreche das deswegen so an, weil ich bei dir als einem der wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, das Gefühl habe, dass du auf jeden Fall den einen oder anderen guten Plan hast, ja, wie man aus diesem Schlamassel schnell herauskommen könnte und auch quasi global oder kollektiv. Ja, also nicht nur mit irgendwie so einzelstaatlichen Kleinüberlegungen wie Tempo 100, was auch immer ganz lustig ist, aber einfach zu wenig.
Für die globale Klimawende hin in eine Zukunft, in eine sichere Zukunft innerhalb der sicheren planetarischen Grenzen, da gibt es ein Handbuch, das ist geschrieben. Das lässt sich technisch beschreiben, das lässt sich wirtschaftlich beschreiben, das lässt sich auch übersetzen in das Verhalten von Einzelnen. Technisch lässt sich das so beschreiben, wir brauchen drei große Wenden, drei große Transformationen. Wir brauchen eine Ressourcenwende, wir brauchen eine Natur oder eine Wende der biologischen Systeme und wir brauchen eine Wende der Energiesysteme. Im Bereich der Energiesysteme, da ist das heute ja schon, sagen wir mal, sichtbar oder zumindest eine denkbare Zukunft. Wir müssen einen großen Teil unserer Energieversorgung müssen wir auf erneuerbaren Strom umstellen. Ungefähr 50%, dazu gehört auch der Verkehrssektor, zumindest der Personenverkehrssektor. Wir müssen weitere 20-30% müssen wir durch Effizienzen oder besseres Nachfragemanagement, so heißt das in der Fachsprache, adressieren und wir müssen dann die verbleibenden 20% durch neue Energiequellen erschließen, sei es über Geothermie oder sei es halt aus Derivate von grünem Strom, die wir dann brauchen, um auch die Industrien wie die Aluminium- und Hüttenindustrie, die Stahlindustrie, die petrochemische Industrie oder auch die Seeverkehrswirtschaft oder die Luftverkehrswirtschaft zu dekarbonisieren. Das kann man heute schon beschreiben und erstmalig spielt sich das ja auch vor unseren Augen ab. Das ist ein Bereich, der sich deutlich schneller verbessert hat. Zum Beispiel Produktionskosten grüner Strom, Speicherung grüner Strom, als wir in der Vergangenheit gedacht haben. Das Zweite, was wir dann aber auch brauchen, wir müssen im gleichen Maße, indem wir den Energiesektor dekarbonisieren, müssen wir den Ressourcen- und Industriesektor, also da, wo Produktion und Konsum stattfindet, den müssen wir dematerialisieren. Das heißt, wir müssen versuchen, pro Einheit Wohlstand deutlich weniger Ressourceneinsatz zu fahren. Das sind Konzepte wie Ressourcenproduktivität, Entkopplung, zirkulare Ökonomie, aber auch einfach Dematerialisierung, indem wir Dinge von einem Produkt zu einer Leistung oder zu einer Dienstleistung machen. Und auch das ist etwas, was hochgradig zu dem passt, was wir technologisch gerade sowieso machen, was strategisch viele Unternehmen verfolgen, die sagen, eigentlich wollen wir gar nicht mehr so viel Produkte verkaufen, sondern wir sind viel, viel stärker interessiert an einem Informationsaustausch mit dem Kunden und einem Dienstleistungsgeschäft. Und das Dritte ist, wir brauchen eine Landnutzungswende weltweit. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich im Augenblick besonders intensiv beschäftige. Da geht es darum, wie können wir die weltweit die Landwirtschaft wieder zu einer Kohlenstoffsenke machen, was sie interessanterweise im Augenblick nämlich nicht ist. Und wie können wir irgendwie Größenordnung 30% des Planeten unter einen Schutzstatus stellen, um auf die Art und Weise genug Kohlenstoff senken, aber auch Biodiversitätsreserven aufzubauen, die wir brauchen, damit der Planet resilient bleibt. So, das kann man also beschreiben und das geht dann natürlich in jede Form von Verästelung, wo man am Schluss für den Transportsektor, für den Infrastruktursektor, für die Gestaltung von Städten jeweils natürlich sehr, sehr spezifische Antworten braucht und die werden dann natürlich auch sehr, sehr granular. Man kann das auch wirtschaftlich beschreiben, was wir vor uns haben. Wir müssen irgendwo zwischen 2-4% unseres Bruttosozialprodukts in die Klimawende investieren. Beispielgröße, wir haben ungefähr 4% unseres Bruttosozialprodukts Pharmaprodukts in die Bekämpfung der Pandemie gesteckt. Wenn man die Prognosen der Wissenschaft ernst nimmt, dann wäre das Klimawandelthema, und da waren wir ja gerade auch schon, mindestens ähnliche oder würden einen ähnlich großen oder mindestens so großen Investitionsumfang verdienen. So, und am Schluss ist dann die Frage, wie übersetze ich das in unser eigenes Leben? Ich glaube, man kann das alles beschreiben als eine Positivvision und keine Negativvision, eine, wo wir am Schluss reicher und nicht ärmer sind. Das hat unterschiedliche Aspekte. Einmal der Aspekt, dass das, was wir eigentlich wollen, weil wir wollen ja kein Auto, wir wollen ja Personenkilometer, Passenger Miles Traveled, also wir wollen einfach Mobilität. So, und die ist mit diesem neuen System, Mobilität als Dienstleistung, Mobility as a Service, mit getakteten Verkehren, mit intermodalen Verkehren, mit Mikromobilität, also allen mit diesen neuen Konzepten, ist ein Kilometer günstiger zu liefern, als wenn wir uns ein Auto kaufen, was wir dann 95% der Zeit stehen lassen. Dasselbe kann man auch für den Nahrungsmittelsektor sagen, wo es uns ja auch nicht darum geht, wir wollen möglichst günstig Kalorien haben, sondern wir wollen uns gesund und kulinarisch anspruchsvoll ernähren. Und auch das kann man halt durch so eine Entkopplung, könnte man am Schluss eigentlich ein besseres Leben erreichen, als wir es heute haben. Also ich glaube, es lässt sich argumentieren, dass wir mit das weniger Ressourceneinsatz, kein schlechteres, sondern auch wirtschaftlich, und zwar nicht gemessen in Kilo oder Tonnen oder Einheiten, sondern gemessen in Leistung, gemessen in Nutzung, ein besseres, günstigeres Leben haben können. So, das ist der wirtschaftliche Versuch, eine Welt zu beschreiben, wie wir sie als Individuen dann erleben würden. Aber man kann es auch noch mal weiterdenken und sagen, eigentlich ist es gar nicht der Sprung von Produkt auf Leistung, der uns hier den Vorteil bringt, sondern eigentlich ist es die Diskussion, was ist uns als Menschen etwas wert? 85% aller Menschen haben auf ihrem Computer als Screensaver eine heile Landschaft, eine schöne, heile Landschaft. So, da kann man sich ja fragen, dass, warum eigentlich? Ja? Dass, wenn ihr das Bild, was ihr euch ständig und immer wieder anschaut, warum wählt ihr ausgerechnet etwas, was überhaupt nicht produktiv ist, was gar kein Bruttosozialprodukt produziert, was euch eigentlich gar keinen direkten Nutzen gibt, wofür ihr eigentlich im normalen Tagesgeschäft gar nichts bezahlt? Und wenn man dann weitergeht und fragt, was ist euch wirklich etwas wert, dann sind es in der Tat Dinge wie Natur, wie Sicherheit, wie das familiäre und persönliche Umfeld. Also alles Dinge, für die eigentlich auch Wohlstand begründen. Und in der Ökonomie nennt man das die Theorie der Kapitalien. Heute wird immer nur gemessen, wie verändert sich der Bestand an produziertem oder Finanzkapital. Man könnte argumentieren, dass Sozialkapital, die Frage, leben wir sicher gemeinsam zusammen, auch wohlstandsstiftend ist. Man könnte argumentieren, dass Humankapital, die Tatsache, dass wir und unsere Kinder gut ausgebildet sind, Möglichkeiten haben, sich äußern können, sich artikulieren können, auch wohlstandsstiftend ist. Und man könnte eben meinen, wieder zu den 85%, dem Screensaver und der Tatsache, dass wir unseren Urlaub ja in heiler Natur verbringen wollen, man könnte auch Naturkapital dazu rechnen und sagen, auch das ist Wohlstandsstiftung. Und das sind alles Dinge, die heute nicht bewertet und nicht bepreist sind. Und deswegen fällt es uns so schwer, sie bei jeder Entscheidung, die wir treffen, Landnutzungsentscheidungen, Infrastrukturentscheidungen, jede Form von politischer Entscheidung immer zu ignorieren. Und am Schluss haben wir uns auf diese Art und Weise arm gewachsen. Das GDP, also das Bruttosozialprodukt, wächst, aber die Summe der Kapitalien ist geschrumpft. Wir haben uns arm gewachsen. So, und dieses neue Wohlstandsangebot, das müssen wir uns gegenseitig, das müssen wir begreifen, dass das eigentlich ein attraktives ist. So, um es zu überspitzen, eigentlich ist der Klimawandel ein Weckruf, dass wir auf dem ganz falschen Frachter sitzen, wenn es darum geht, wie wir eigentlich im 21. Jahrhundert Wohlstand leben wollen.
Dazu fällt mir ein, dass natürlich die heile Welt und unsere natürliche Umgebung, also diese Screensaver-Welt, die du ansprichst, schon einen Wert hat. Die Frage ist aber, wer ihn lukriert und womit. Ja? Also wir leben in einem Tourismusland, wir leben in einem Bundesland, in dem der Tourismus geradezu als heilige Kuh verehrt wird, würde ich mal sagen. Und wo man aber den Eindruck hat, es wird genau das verkauft. Also es ist die Natur ein Produkt. Ja. Die Kasse dafür ist jetzt, sagen wir mal, beim Skilift die Eintrittskarte, ja, oder auch im Hotel die Übernachtung. Der Nutzen beschränkt sich auf wenige und die verbrauchte Natur auf der anderen Seite wird als gratis verfügbar empfunden von denen, die daraus immer Produkt machen. Dasselbe passiert im Meer, wo die Korallenriffe spätestens dann sterben, wenn genügend Hotels rundherum stehen und genügend Leute rundherum tauchen. Ja. Wie würdest du den Wert der Natur, den Wert von Grund und Boden, von Erde, von Wald, von Wasser, von frischer Luft bepreisen wollen oder neu quasi als Lebensqualität Elixier in dein Modell einpflegen wollen, ohne dass zum Beispiel Mega-Wirtschaftszweige wie der Tourismus gleich aufschreien oder auch die Landwirtschaft wahrscheinlich den einen oder anderen Stress damit bekommen würde. Weil auch da wird ja teilweise, werden ja riesige Flächen geradezu in kolonialem Stil praktisch für verfügbar und ausbeutbar gehalten, Stichwort Regenwald und so weiter.
Ich glaube, dass hier die Interessen der Natur und der Landbevölkerung, insbesondere der Land- und Forstwirtschaft, dieselben sind. Heute leben wir in Märkten, in denen der Bauer zum Beispiel gar keine andere Möglichkeit hat, halt über ganz normale landwirtschaftliche Produktmärkte halt sein Einkommen zu erwerben. Dabei ist er eigentlich einer der wertvollsten Dienstleister für die Gesellschaft, weil er oder sie Kohlenstoffsenken aufbauen, kritische Infrastruktur für die Welt, in der wir jetzt leben, weil sie uns Wasserhaltekapazitäten zur Verfügung stellen, wenn wir ihnen dafür Anreize geben, weil sie uns Biodiversitätsreserven zur Verfügung stellen, weil sie uns touristischen oder einfach nur ästhetischen Wert zur Verfügung stellen, weil sie uns genetische Informationen zur Verfügung stellen. Also eine ganze Vielzahl von Ökosystemleistungen, aber heute sind die Märkte eigentlich nur in der Lage, jetzt eine Tonne Kartoffeln, eine Tonne oder einen Festmeter Holz oder halt ein Kilogramm Schlachtvieh zu belohnen. Und auf die Art und Weise werden, und ich merke ja auch, dass gerade eine Bauerngeneration heranwächst, die das mit Sorge sieht, dass sie eigentlich zu Entscheidungen gezwungen wird, die für den Fortbestand des Hofes, für die Hofübergabe eigentlich keine Perspektive bietet, weil sie natürlich sehen, dass sie immer stärker betroffen werden durch Trockenheiten, durch Starkwetterereignisse, natürlich auch durch zum Beispiel Käferbefall. Wir sind ja in Osttirol und sagen, eigentlich können sie sich nicht leisten, in die langfristige Produktivität ihrer Böden zu investieren, weil der Markt das im Augenblick nicht honoriert. So, und ich glaube, wenn man jetzt mal vom ganz anderen Ende kommt und sagt, wir kommen jetzt in eine Welt herein, wo wir als Länder, als Unternehmen, als Individuen mit Naturressourcenbudgets ausgestattet sind, mit die wir zu bewirtschaften haben, dann werden wir plötzlich unsere Entscheidung umdrehen. Dann wird die Frage, fahren wir jetzt so eine lange Distanz in den Skiurlaub? Die Frage, nutzen wir so viel Landschaft für unser Freizeitvergnügen? Die Frage, werden wir Schattenbäume oder Hecken, die zukünftig halt die Feuchtigkeit unserer Boden schützen würde, wirklich abholzen oder werden wir die stehen lassen, weil die uns langfristigen Wert stehen? Solche Fragen werden dann zunehmend halt in unser wirtschaftliches Kalkül hereingenommen. Ich glaube, dass die Welt, in die wir hereinkommen, und man sieht es ja auch schon in Ansätzen, in einem Bereich, wo man sieht, das sind die Kohlenstoffmärkte, wo heute Unternehmen durch europäische Gesetzgebung und zunehmend durch die Realitäten, in die wir jetzt hereinlaufen, gezwungen werden zu zeigen, dass sie sich an die Klimaschutzvorschriften halten und dann am Schluss halt zeigen können, dass sie auf dem Weg sind zu Net Zero im Jahr 2050. So, und dazu sind, und wir reden ja auch und wir arbeiten ja auch mit den großen Nahrungsmittelkonzernen, die sind mittlerweile in hohem Maße bereit, jeden dafür zu belohnen, der in der Lage ist, den Nachweis zu führen, dass auf jedem Quadratmeter Anbaufläche Kohlenstoffspeicherung geschieht. Das nennt man Scope 3 in der Fachsprache. Und in der Zukunft wird kein Produkt mehr von Wert sein, es sei denn, man kann die Klimabilanz ausweisen. Das heißt, ein gut ohne die dazugehörige ökologische Information, ohne den ökologischen Personalausweis wird nicht mehr werthaltig sein. So, und plötzlich ist ein Bauer in einer ganz anderen Situation. Der sagt nur, nicht nur liefere ich dir eine Kartoffel, sondern ich kann dir eine Kartoffel sogar mit einem Klimanachweis liefern oder ich kann ihn dir mit einem Wassernachweis liefern, der nicht nur gut ist, weil vielleicht der Regulator das von dir hören will, sondern weil ich dir damit versichern kann, dass ich der Bauer bin, der deine Kartoffeln oder deine Gerste durch die nächste Trockenheit bringt. Der Nachbarbauer vielleicht nicht, weil er nicht in Wasserhaltekapazität investiert. Ein Lebensmittelunternehmen wird sich das anschauen und sagen, das ist interessant. Das ist, wenn wir das tun, dann investieren wir quasi in kritische Infrastruktur für unseren langfristigen wirtschaftlichen Erfolg, so wie man es ja im Bereich Transportinfrastruktur oder Energieinfrastruktur auch macht. Nur in derselben Sekunde fällt einem auf, dass wir für die Infrastrukturkategorie Natur das bis heute nie gemacht haben, obwohl es doch so offensichtlich ist, dass das kritische Infrastruktur für die Vitalität unserer Industrien und Gesellschaften ist. So, und ich glaube, in Zukunft wird man auf den Bilanzen der Unternehmen sehen, wie viel sie investiert haben in gesunde Natur. Und man wird auf die Unternehmen draufschauen und sagen, das ist ein gesundes Unternehmen, weil es die Wertschöpfung sich aus gesunden Ökosystemen speist. Da will ich rein investieren, da will ich beschäftigt sein. Das ist ein Produkt, mit dem ich mich identifiziere. Ich glaube, wir stehen genau gerade auf diesem Bruch. Das ist technisch nicht ganz leicht, das zu liefern. Es ist leichter zu sagen, ich habe in Energieinfrastruktur investiert. Bei Natur muss man genau verstehen, Quadratmeter für Quadratmeter, ist dort Kohlenstoff eingelagert worden, hat sich dort mehr Wasser gehalten, ist Bodenhumusqualität gewachsen und insbesondere ist die Biodiversität besser. Bestäuberinsekten, Wiesenvogelarten, Mikrobiome. Und das ist das, was mich im Augenblick mit meinen Kollegen in der Firma, die ich jetzt gegründet habe, der Landbanking Group, umtreibt. Kann man es schaffen, dass wir jeden Quadratmeter des Planeten Erde ökologisch bewerten, jedem Quadratmeter praktisch einen ökologischen Personalausweis geben, der dann für die Emission von ökologischen Leistungsverträgen genutzt wird. Und damit schaffen wir eine transparente, harte Währung, in die dann Unternehmen, später dann aber auch Banken und Investoren, vielleicht ja irgendwann mal sogar Zentralbanken, investieren wollen, weil sie sagen, wir brauchen eine Nettoposition von sogenannten Nature Assets. Das ist der neue Wohlstand. Naturbasierte Assets oder naturbasierte Anlagen, naturbasierte Verbriefungsrechte, naturbasierte Fonds und am Schluss vielleicht einmal naturbasierte Währung. Wie wäre es denn, wenn wir in einer Welt leben, wo nicht Gold oder der Dollar die Rücklage für unsere Währungen ist, sondern Naturkapital, gemessenes, transparent verifiziertes Naturkapital, viel, viel stärker korreliert mit unserem gesellschaftlichen Wohlergehen als Gold, was wir mittlerweile kaum noch für unsere Zähne brauchen.
Zwei Dinge dazu. Ich meine, spätestens jetzt müssen wir natürlich in die Lokalität eintauchen. Du besitzt ein landwirtschaftliches Anwesen in Osttirol. Wir leben in einer Umgebung mit sehr vielen Bauern und Landwirten. Mich würde interessieren, einerseits, was könnte das bedeuten für einen Osttiroler Landwirt, der jetzt Milchwirtschaft betreibt, ganz klassisch, 20, 25 Kühe hat. Wenn man die Pflanzen im Talboden anschaut, dann ist das in allererster Linie Futter für Kühe, das dort angebaut wird, Futter, Mais und so weiter, soweit das Auge reicht. Was könnte das aus der Sicht einer ländlichen Region wie Osttirol bedeuten, dieser Paradigmenwechsel? Und die zweite Frage wäre, prolongieren wir damit nicht eventuell auch die Kluft zwischen, sage jetzt einmal, dem gut bewässerten Norden und dem globalen Süden, weil es doch große Landstriche dieser Welt gibt, die eben schon devastiert sind oder trocken sind und wo man sich schwer vorstellen kann, dass auch die dort lebenden Menschen, die ja in aller Regel auch sehr arm sind, in irgendeiner Form dieses Naturkapital lukrieren könnten.
Eine lokale und also eine globale Frage. Also die lokale Wir arbeiten derzeit mit einem großen Molkereibetrieb zusammen. Die möchten klimaneutrale Milch zu ihren Kunden bringen. Erstens, weil das ein Differenzierungskriterium ist, aber weil sie auch glauben, dass sie auf die Art und Weise den Wettbewerb zu Milchersatzprodukten überleben werden. Das ist ja für die Milchwirtschaft eine sehr, sehr relevante Frage. Und die haben allen ihren 200 Bauern jetzt ein Programm angeboten, wo sie sagen, wir möchten euch zu Klimabauern machen. Ein Teil davon findet im Stall statt, ein Teil davon findet außerhalb des Stalls statt. Außerhalb des Stalls ist die Überlegung, dass man halt so, wie ich es vorhin beschrieben habe, sagt jedem Bauer, jeder Bäuerin, wenn ihr uns den Nachweis liefert, dass ihr Kohlenstoff im Boden einlagert und wir bemessen das dann, das wird mit moderner Satellitentechnologie, zum Teil mit Erdsonden, zum Teil mit anderen Messverfahren gemacht, aber so, dass es halt immer einer sehr, sehr stringenten wissenschaftlichen Prüfung standhält. So, wir messen das dann. Und wenn wir sehen, dass ihr Stück für Stück eine Kohlenstoffsenke aufbaut, also dann kaufen wir euch praktisch dieses nachgewiesene Naturkapital ab. Ihr seid also in Zukunft nicht unsere Milchlieferanten, sondern ihr seid Milchlieferanten und Naturkapitallieferanten. So, und die Summe aus beiden ist für uns wirtschaftlich hochgradig interessant. Wir wollen allerdings, und das ist jetzt, ohne dass ich es zu technisch machen möchte, wir wollen allerdings, dass auch all diejenigen, die auf unsere Unternehmensbilanzen gucken, das auch als echte Investition in unsere langfristige Ertragskraft sehen. Und deswegen möchten wir es gerne über dieses Bemessungsverfahren, also im Rahmen eines Leistungsvertrags. Du lieferst, wir zahlen, du lieferst, wir zahlen machen. Damit können die Wirtschaftsprüfer das dann auch bilanzieren. Und das ist für Unternehmen eine sehr, sehr wichtige Frage und auch ein echter Systemwechsel von der Art und Weise, wie wir heute Bauern für ihre ökologischen Leistungen belohnen. So, mit anderen Worten, hier entsteht wirklich ein neuer Handschlag zwischen den Erzeugern und den Abnehmern, wo beide am Schluss besser dastehen. Die eine sagen, ja, wenn wir wissen, dass wir für bessere Wasserhalte oder Kohlenstoffhaltekapazität unserer Böden belohnt werden, dann machen wir das halt. Wie das geht, wissen wir, weil wir uns Bauern brauchen wir nicht zu erklären, wie man mit Boden umgeht. Das haben wir seit Generationen gelernt. Wir hatten bisher nur keine Anreize, aber wenn wir die Anreize haben, dann werden wir über Zwischenfrüchte und über Schattenbäume und über sinnvolle Düngeverfahren, über die Behandlung der Bodenbiologie Wege finden, dass wir diesen Nachweis auch führen können. So, das ist also, wäre ein Beispiel, wie man das Thema relevant machen kann, auch für die lokale Milchwirtschaft. Man kann es dann natürlich, man könnte es jetzt weiter deklinieren, wie man das halt für jenseits von Grünlandflächen auch für den Ackerbau oder halt für den Waldbau wirksam macht. Es geht immer darum, wie kann man den Nachweis erbringen, dass wir Ökosystemleistungen liefern und wie kann man die zu einem investierbaren Gut für diejenigen machen, die halt ein Interesse an diesen Ökosystemleistungen, an diesem Naturkapital haben. Globale Frage. Es könnte sogar sein, dass es genau umgekehrt ist. Gerade war der sogenannte Waldgipfel in Gabon, in Libreville in Afrika. Und Gabon ist nur ein Beispiel, dass ein großer Teil der verbleibenden Kohlenstoffsenken und Biodiversitätsreserven im globalen Süden ist. Und diese ganze Idee, dass wir zukünftig für Ökosystemleistungen zahlen, weil wir innerhalb von beschränkten Budgets arbeiten und weil wir es zunehmend als kritische Infrastruktur wahrnehmen, dass auf die Art und Weise eine Umkehrung der Zahlungsflüsse auch Richtung globaler Süden stattfindet und wir sagen, ihr habt was, was wir brauchen. Das ist Teil eines neuen Handschlags, den wir auch mit dem globalen Süden, mit den Ländern Afrikas, Südamerikas haben, von dem wir, was ja im Augenblick auch eins der wirklich dringenden geopolitischen Probleme geworden ist, weil die Strahlkraft unseres Modells anscheinend nicht mehr ausreicht, die in UN-Vollversammlungen oder wenn es darum geht, europäische Konflikte aufzulösen, hinter uns bringen. So, in Gabun, da wird die Diskussion so geführt, dass der Präsident sagt, schaut's mal, wir haben eine stark wachsende Bevölkerung, wir haben nach wie vor den meisten Regenwald oder prozentual den meisten Regenwald von allen Ländern der Welt, vielleicht mit der Ausnahme von Suriname. Wir haben jetzt zwei Entwicklungsmöglichkeiten. Entweder wir holzen den ab, wie alle anderen Länder rechts und links, oder wir lassen ihn stehen. Wenn wir ihn abholzen übrigens, dann könnte es sein, dass langfristig der Nil nicht mehr fließt, was sich sogar durchaus begründen lässt. Und jeder von uns kann sich vorstellen, was für nachgelagerte Effekte und Dominosteine ins Fallen kommen, wenn die Wasserversorgung im nördlichen Afrika nicht mehr gegeben ist. So, aber dafür müsst ihr uns auch bezahlen. Und weil wir liefern euch etwas, was für euch, für eure Länder, für eure Sicherheit, für die Klimaregulierung absolut wertvoll ist. Und es ist ein wertvolles Gut. Wir haben hier etwas, das ist geradezu das ist die Allmende. Das, was in der Vergangenheit die Allmende außerhalb vom Dorf war, das sind diese verbleibenden Biome, wie das Kongo-Becken, wie der Amazonas, wie der Tundra, wie die Eisschilde in Grönland und in der Westantarktis, die, wenn wir sie schützen, damit erhalten wir kritische Infrastruktur für euch und es ist ja nur recht und billig, dass wir dafür bezahlt werden. Insofern kann auch das Gegenteil dessen eintreten, dass wir sagen, auf die Art und Weise werden wir denjenigen im globalen Süden halt wirtschaftlich auf die Beine helfen. Das gilt für diejenigen, die uns Erhaltungsäquivalente liefern auf dem globalen ökologischen Markt. Aber auch diejenigen, die uns Verbesserungsäquivalente liefern, nämlich diejenigen, die in der Tat sehr, sehr stark verödete Böden haben in anderen afrikanischen Ländern. Das sind Umstände, wo die Renaturierung, die Regeneration pro Quadratmeter deutlich günstiger ist, wenn man das woanders machen würde. Das heißt, die haben eigentlich ein sehr, sehr interessantes Regenerationsprodukt auf dem globalen ökologischen Markt zu verkaufen.
Die Land Banking Group, die du jetzt seit einiger Zeit auch führst und mit der du aktiv bist, ist ein Bewertungsunternehmen oder eine Bank?
Wir sind im Augenblick eine Plattform, ein Marktplatz, wo ein williger Produzent von Naturkapital einen willigen Abnehmer von Naturkapital findet. Aber da das alles so neu ist, müssen wir also einen großen, ist dieser Marktplatz halt jetzt nicht nur einer, wie man sie aus dem Internet kennt, wo man jetzt einfach nur Güter oder Verträge austauscht, sondern wir müssen praktisch die gesamten Bemessungsvorleistungen und die gesamten Kontrahierungsleistungen, die müssen wir mitliefern, weil es eine neue Idee ist. Aber wir sind dem Wesen nach im Augenblick eine Plattform, in dem bankverkehrsfähige Verträge gehandelt werden. In einer nächsten Stufe werden wir dann sehr, sehr schnell daraus auch eine echte Bankdienstleistung machen können. Aber das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.
Wenn ich dir etwas anbieten möchte, womit könnte ich dann kommen und was könnte ich kaufen?
Wenn du mir was anbietest, also dann würdest du sagen, ich habe ein Polygon, ja, also auf gut Osttirolisch ein Flurstück, ein Stück Land. Das möchte ich gerne auf die Datenbank hochladen. Das lasse ich im Bezug auf Wasserhaltefähigkeit, Kohlenstoffspeicherung, Bodenqualität und Biodiversität bewerten. Und dafür kriege ich ein Naturkapitalkonto. Und mit diesem Naturkapitalkonto kann ich dann in den Markt für Ökosystemleistungen einsteigen. Da kann es sein, dass mir jemand sagt, ich möchte gerne deine Äpfel kaufen, weil du sie mit einem klimapositiv oder naturpositiv Nachweis an mich liefern kannst. Es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte gerne deine Wasserspeicherfähigkeit kaufen, weil das oder die Wasserreinigungskraft deines Bodens, weil das die Betriebskosten meiner Kläranlage senkt. Es kann sein, dass jemand kommt und sagt, ich möchte einfach nur, dass du mir die Kohlenstoffspeicherleistung lieferst, weil die möchte ich gerne ausweisen als Unternehmen auf meiner Reise in Richtung Net Zero. Oder es kommt, wenn du es nicht handelst, oder wenn du es nicht als Vertrag handelst, dann kann es aber sein, dass du das Naturkapitalkonto mitnimmst zum nächsten Gespräch mit deinem Banker und sagst, schau mal, ich betreibe hier Vermögensaufbau, der langfristig die Werthaltigkeit meines Grundstücks steigert. Oder du nimmst es mit zum Gespräch mit deinen Töchtern oder Söhnen, wenn es um die Hofübergabe geht. Und du wirst ihnen sagen, schau mal, seit Jahren baue ich hier verlässlich verlässlich, wissenschaftlich nachweisbar, baue ich hier Naturkapital auf. Ich investiere in die Zukunft, was langfristig die Produktivität und von sowohl von gesunden, resilienten Produkten wie aber auch von Ökosystemleistungen abbildet. Und das ist ein Hof, den ihr vielleicht eher übernehmen wollt, als einen, bei dem ich diesen Nachweis nicht führen kann.
Die Größe eines solchen Hofes wäre in dem Fall egal. Das funktioniert auch schon mit einem typischen Osttiroler Bergbauernhof.
Also es funktioniert mit einem Hof der Größe Kollreith, weil da haben wir das natürlich, das ist unser Versuchskaninchen, unser Testobjekt, rauf und runter geübt. Wir können bis auf Hektargröße heruntergehen. Wir arbeiten zum Beispiel, und damit verlassen wir jetzt Osttirol wieder ganz kurz, Kaffeekooperativen in Laos oder in Vietnam, mit denen arbeiten wir. Da sind die einzelnen Flurstücke sind auch unter einem Hektar groß. Aber wir arbeiten natürlich auch mit ganz großen Landschaften. Wir arbeiten mit einer der größten Naturschutzorganisationen Afrikas. Und da sind wir dann im Bereich von vielen Millionen Hektar.
Wo siehst du, das letzte Mal, wo wir uns begegnet sind, das war gerade, wo dein Buch erschienen ist, das ist jetzt, glaube ich, so 5-6 Jahre her. Ich hoffe, wir treffen uns in Zukunft ein bisschen öfter. Aber wenn wir uns in 5-6 Jahren wieder treffen würden, was wäre dann für den Optimisten Martin Stuchter das bestmögliche Szenario?
Ich hoffe und wünsche und verbiete mir da nicht dran zu glauben, dass wir bis 2030 in einer Welt leben, in der wir eine völlig neue Wertschöpfungs- und Wertschätzungsbalance zwischen Landbewirtschaftern, Bauern, Förstern, Nationalparkverwaltern, Moorlandbesitzern, indigenen Gemeinschaften haben und sehen, dass die kritische Infrastruktur und die Ökosystemleistungen liefern, die für uns so lebenswichtig sind. Und dass wir sie dafür wirtschaftlich belohnen, aber auch irgendwo ihre Arbeit anders belohnen und wertschätzen, als wir es heute tun. Und dass wir eigentlich einen Naturmarkt verlassen haben, in dem wir nur dafür belohnt worden sind, Natur, die ja den nächsten Generationen gehört, zu zerstören, zu einem Naturmarkt, in dem wir dafür großzügig belohnt werden, Naturkapital aufzubauen. Ich hoffe, wir leben in einer Welt, in dem jedes Land und jedes Firma genau ihren Naturkapitalbestand kennt. Ich hoffe, wir leben in einer Welt, in der jede wirtschaftliche Transaktion eine ausgewiesene Naturkapitalbilanz hat. Ich hoffe, wir leben in einer Welt, in der wir im großen Umfang den Sambias, den Kongos, den Ecuadors dieser Welt helfen, ihr Naturkapital zu finanzieren, in der diese Länder stolz und professionell auf dieses Kapital schauen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der wir in eine Naturvollbewirtschaftung eingetreten sind, in der es keinen Quadratmeter gibt, in dem wir nicht bewerten können und wollen, wie viel Ökologie wir hier zulassen und aufbauen können, um auf die Art und Weise einen der wichtigsten, vielleicht den wichtigsten Beitrag zur Klimawende zu leisten. Bisher, und damit gehen wir jetzt wieder zurück ganz zum Anfang, zu den Erdwissenschaften und zur Klimawissenschaft, sind die vielen Emissionen, die wir im Rahmen unserer Industrialisierung erzeugt haben, sind zum großen Teil abgepuffert worden, gedämpft worden durch sehr, sehr resiliente Ozean- und biologische Ökosysteme auf dem Land. Die Tatsache, dass die sich jetzt erschöpfen, macht den Klimawandel so gefährlich. Und deswegen, wir dürfen vor allem anderen eins nicht aus dem Auge verlieren, nämlich die Resilienz und die regenerative Kraft unserer Ökosysteme zu erhalten. Das ist unsere beste Freundin im Rahmen der Klimawende. Das kauft uns nicht nur Zeit, sondern das kauft uns auch Lebensqualität. Das kauft uns die Temperaturen, in denen wir leben wollen, das kauft uns die Möglichkeit, auch in einem trockenen Sommer nach wie vor gut leben zu können. Das kauft uns die Möglichkeit, auch bei Starkwetter keine zu hohen Infrastrukturschäden zu haben. Ich kann mir keine bessere Investition vorstellen, die höher rentierlich ist als die in gesunde Ökosysteme. Und Das ist ein Gedanke, der im Augenblick noch vollkommen außerhalb unserer wirtschaftlichen Logik steht. Ich glaube, in 2030 werden wir dastehen und den Kopf schütteln, warum uns das 2023 so schwer gefallen ist, das zu glauben.
Ich werde dich auf jeden Fall 2030 wieder zu einem Gespräch einladen, hoffentlich schon vorher. Bedanke mich sehr herzlich, es war unglaublich spannend und interessant und auch bewusstseinserweiternd und wünsche dir viel Glück für deine sehr verdienstvollen und spannenden und auch unternehmerisch hochkarätigen Aktivitäten. Hoffe, dass du auch noch Zeit findest, ein bisschen zu erholen auf Kohlreuth in Anras, ganz gemütlich, so wie man es macht, ein Bierle trinken und einfach nur über das Tal schauen. Und bis bald einmal.
Das machen wir schon auch noch. Danke für die Zeit jetzt.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.